dich. Wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen drüber. Wenn wir zwei mal in einem Online-Gespräch oder Telefonat miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Für die heutige Folge habe ich einen Gedanken als Überschrift genommen, der vielleicht ein bisschen provokant ist, aber geht mir seit ein paar Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Der Gedanke, mit dem ich mich rumschlage, ist, dass durch Stress verhindert wird, dass keine Blockaden mehr auftreten bei Mutisten. Und das ist Ausdruck von dem Teufelskreis, in dem sich Mutisten befinden. Denn ein Leben mit Mutismus ist stressig. Auf ganz vielen Ebenen. Eine der Ebenen ist, dass man sich selber wünschen würde, man hätte keine mutistischen Blockaden. Und allein das macht schon eine Menge unterschwelligen, gewohnheitsmäßigen Stress im Alltag. Der Zusammenhang zwischen Stress und Blockaden, der beschäftigt mich selber schon sehr, sehr lang. Das geht zurück bis in die Zeit, als ich selber noch mutistische Blockaden gehabt habe. Und ich habe es nie so richtig zu fassen gekriegt. Aber in den letzten Monaten, also noch relativ kurz, wird für mich die Erkenntnis immer deutlicher, dass es ohne Stress keine Blockade geben würde. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mich darauf festlege. Ohne Stress keine Blockade. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nochmal kurz klären, was ich eigentlich meine, wenn ich Stress sage. Weil ich mich selber so lang und so viel damit beschäftige, habe ich in meinem Kopf eine ganz klare Definition von dem Stress, den ich meine. Ich versuche sie mal mit dir in relativ kurzen, zusammengefassten Worten zu teilen. Ich meine nicht irgendwelche Managerkrankheiten oder Burnout oder Jetlag oder was man so hat, wenn man sehr, sehr aktiv im Leben steht. Diese Probleme, bei denen vor allen Dingen der Gedanke in Richtung beruflich erfolgreiche Menschen geht, sind eher die Folge von lang anhaltendem, dauerhaftem Gestresstsein. Was ich persönlich meine, wenn ich Stress sage, ist eine vom Körper gemachte Reaktion auf eine Anforderung, die über die momentane Verarbeitungsfähigkeit hinausgeht. Und die dazu führt, dass im Körper Stressbotenstoffe ausgeschüttet werden, die dann die im Körper eingebauten Notfallsysteme anknipsen. Ich glaube, das war jetzt ein einigermaßen komplizierter Satz. Ich versuche es mal in mehrere Teile aufzuteilen. Das, was ich unter Stress verstehe, ist nicht, ob äußerlich viel los ist oder nicht, sondern das, was ich unter Stress verstehe, ist eine Reaktion, die im Körper gestartet wird. Manchmal, weil äußerlich viel los ist. Nicht selten hat es auch andere Gründe. Darauf können wir gleich später noch schauen. Es ist ein körperlicher Zustand. Es ist ein körperlicher Zustand, der auf was reagiert. Und zwar auf Anforderungen, die größer sind als das, was man im Moment gerade leisten kann. Und auch das ist in dieser Definition wieder relativ abstrakt, weil das kann alles Mögliche sein. Also jegliche Form von Überforderung, jegliche Form von Überlastung. Und auch darauf können wir gleich nochmal näher schauen. Und wenn ich Stress sage, dann meine ich dass diese Überlastung so relevant ist für den Körper, dass er Stressbotenstoffe ausschüttet. Und mit diesen Stressbotenstoffen eine Art von Notfallsystem einschaltet. Wir alle haben diese Notfallsysteme, damit wir mit Überforderungssituationen, mit herausfordernden Situationen umgehen können. Über die unterschiedlichen Stressreaktionen, die Körper so in petto haben, habe ich unter anderem in Folge 11 ganz früh in diesem Podcast schon mal gesprochen. Wenn es dich interessiert, wäre das eine Möglichkeit, dort nochmal nachzuhören. Dieser Stress, den ich meine, der kann entstehen durch ganz unterschiedliche Auslöser. Das sind zum einen tatsächliche Lebenserfahrungen. Also die Erfahrung ganz real im Leben, dass man an den Punkt kommt, an dem man mit den Handlungsmöglichkeiten, mit den Optionen, die man hat, nicht klarkommt. Und das können auch ganz kleine Situationen sein. Das müssen nicht ausgewachsene Psychotraumata sein. Du brauchst nicht ein lebensbedrohliches oder unfassbares Erlebnis, um eine Stressreaktion zu haben. Ich war gestern auf dem Heimweg im Bus gesessen und habe in meine Tasche von der Jacke gefasst und der Hausschlüssel war nicht da. Und ich hatte eine unmittelbare Stressreaktion, einen Riesenschreck, weil der Hausschlüssel ist immer in dieser Tasche. Und die Stressreaktion hat so lange angehalten, bis ich alle anderen Taschen durchsucht habe und letzten Endes den Hausschlüssel im Rucksack gefunden habe. Das ist massiver Stress, der aber glücklicherweise nicht lang anhält, wenn man den Hausschlüssel wiederfindet. Eine ähnlich kleine Situation kann sein, der Moment, in dem man in einem Gespräch kurz die Luft anhält, weil man befürchtet, dass die nächste Frage vom Gegenüber in ein sehr unangenehmes Thema führen wird. Das kann für die 2, 3, 5 Sekunden ganz, ganz viel Stress machen. Und irgendwie geht das Gespräch dann weiter und der Stress baut sich wieder ab und es war nicht weiter schlimm. Aber es war Stress in der Sekunde. Oder die Erfahrung, dass man für irgendwas irgendeinen Plan gemacht hatte, der sich dann aber beim Tun als nicht machbar erweist. Und es gibt den kurzen Schockmoment, den man überwinden muss, bevor man dann merkt, man kann ja auch improvisieren. Aber so klein sind Stressreaktionen. Der Körper schüttet Stresshormon aus, wir spüren es körperlich. Wir sind angespannter, wir halten die Luft an, wir spüren, wie der Blutdruck steigt, wir spüren, dass da ein Notfallprogramm läuft. Das ist was ganz Alltägliches. Aber je anhaltender oder je häufiger wiederkehrend so eine Lebenserfahrung ist, desto mehr zahlt sie aufs Stresskonto ein. Und was, glaube ich, oftmals vergessen wird, ist, dass zu den anhaltend stressigen Lebensphasen auch zählt, wenn man eine Erkrankung hat. Wenn man eine psychische Störung hat, wenn man eine körperliche Erkrankung hat. Das wird in der Betrachtung von Stress oft völlig unterschätzt. Dabei kennst du es wahrscheinlich selber auch aus eigener Erfahrung. Wenn du so einen ganz kleinen, aber fiesen grippalen Infekt hast, macht es das Leben unendlich anstrengend. Wenn Einschlafen nicht richtig geht, Durchschlafen nicht richtig geht, man den ganzen Tag entweder kaum Luft kriegt oder am Schneuzen ist, das stresst. das ist ein Stressor. Und während es, glaube ich, noch relativ leicht nachzufühlen ist bei so einem körperlichen Problem, fehlt manchmal das Verständnis, wenn das kein körperlicher, sondern ein psychischer Schnupfen ist. Ich habe kürzlich in einem Gespräch gemerkt, wie unterschätzt es ist, als mir jemand von einem jungen Mann erzählt hat, der eine durchaus schwere Depression hat. Und ich gesagt habe, dass er wahrscheinlich Stressreaktionen hat. Und meine Gesprächspartnerin gesagt hat, das kann ja nicht sein, weil der macht den ganzen Tag fast nichts. Und wir mussten dann erstmal kurz klären, dass dieses Nichts machen können für ihn als jemanden mit Depressionen immens anstrengend ist. Und dass Depression ein bisschen wie Mutismus hilflos macht. Und die Hilflosigkeit auch wieder Stress erzeugt. Das dürfen wir also nicht übersehen, wenn wir über Lebensrealitäten sprechen, die stressig sind. Die reine Tatsache, dass man eine psychische Erkrankung hat, ist schon unfassbar stressig. Und damit meine ich nicht das Wissen, dass man eine Krankheit hat, sondern die Realität der Erkrankung. Wenn du mich fragst, es ist relativ unerheblich, ob jemand anderer die Situation objektiv, also von außerhalb der Situation, schwerwiegend empfindet. Denn es ist die eigene Empfindung, die entscheidend ist. Wie andere Menschen das sehen und ob es die stressen würde, ist völlig egal. Ich glaube aber, dass die viel schwerwiegendere Stressquelle für die allermeisten Menschen erdachte Herausforderungen sind. Also etwas, was du dir, ich mir, wir alle uns an potenziell problematischen Situationen ausdenken. Und zwar deswegen, weil unsere auf Probleme geeichten Gehirne praktisch rund um die Uhr auf der Suche nach drohender Gefahr sind. Und dummerweise macht solcher nur erdachter Stress mit uns langfristig genau das Gleiche wie stressige Situationen, die im realen Leben stattfinden. Zum Beispiel schüttet der Körper Stresshormon aus, wenn wir ein Gespräch, das wir als irgendwie schwierig oder unangenehm empfinden, vorab unzählige Male gedanklich durchsprechen. Und es ist ja auch keine Hilfe, weil mit jedem Mal gedanklichen Durchgehen von einer Gesprächssituation, die real wahrscheinlich ganz anders laufen wird, kommt es einem schwieriger vor und anstrengender und man fühlt sich hilfloser. Und das, obwohl real noch gar nichts passiert. Das ganz Ähnliche ist es mit Aufgaben, die wir im Kopf vorab hin und her wälzen. Bis wir uns sicher sind, dass alle, auch nur im entferntesten denkbaren Probleme, völlig real sind. Ich weiß nicht, ob du das gelegentlich machst, ich mache das relativ häufig. Ich kann aus einer sehr banalen Aufgabe, wenn ich mir viel Zeit zum Nachdenken gebe, ein völlig unlösbares, völlig unmachbares, menschenunmögliches Problem erdenken. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Arzttermin und relativ viel Vorlaufzeit. Und nach einigem Hin- und Her-Gedenke war ich mir hundertprozentig sicher, dass da eine schlimme Diagnose zu erwarten ist. Nicht, weil irgendwas Tatsächliches darauf hingedeutet hätte, sondern weil mein Hirn ziemlich fantasievoll ist beim Ausdenken von Problemen. Und ich war dann beim Arzt und es war ein total angenehmer Termin, relativ kurz, keine Diagnose, gar keine, also nicht mal eine nicht schlimme. Aber ich war vorher und in diesem Termin und vor allem im Wartezimmer unendlich gestresst. Ich war so gestresst, dass beim Blutdruckmessen im Wartezimmer der Stress körperlich festgestellt worden ist. Eine Unterkategorie von erdachten Stressfaktoren ist Zeitdruck. Also die Erwartung, dass etwas in einer bestimmten Weise innerhalb von einem bestimmten Zeitraum erledigt sein muss. Warum ich das zu den erdachten Problemen kategorisiere, ist, weil es interessanterweise bei näherem Hinsehen oft gar keine Rolle spielt, wie lang etwas tatsächlich dauert, sobald man damit angefangen hat. Und so betrachtet unterscheidet sich relativ viel, was wir mit Zeitstress verbinden, gar nicht sonderlich von anderen ausgedachten Herausforderungen. Eine dritte Kategorie von Stressoren werden körperlich ausgelöst, denn die Botenstoffe, die uns den Stress machen, die im Körper vermitteln, dass Stress da ist, werden ja als Hormone vom Körper produziert. Und wenn sich der Körper wegen einer Erkrankung oder wegen einer Imbalance mit der Dosierung vertut, ist ganz ohne äußeren Stress und ganz ohne erdachte Herausforderungen zu viel Stressbotenstoff im Körper. Und während wir bei Mutisten nicht unbedingt davon ausgehen müssen, dass das der Fall ist, würde es, wenn es der Fall ist, natürlich nochmal Stress obendrauf verursachen. Und die letzte Stresskategorie, die man aus meiner Sicht jetzt in dieser Übersicht auch nicht außer Acht lassen kann, ist der durch Umweltfaktoren ausgelöste Stress. Wir leben ja in gewisser Weise tatsächlich in einer Umgebung, die in unterschiedlicher Ausprägung in körperlicher Hinsicht ungesund und damit potenziell gefährlich sein kann. In letzter Zeit wird öfter über Hitzestress gesprochen, über Umweltgifte, über Luftverunreinigungen, über alles das. Damit gehen unsere Körper um, so gut sie eben können. Und die Ausschüttung von Stresshormonen gehört als eine Möglichkeit mit dazu. Vermutlich gibt es noch mehr, aber für unsere Zwecke reicht im Grunde eine kurze Definition. Stress ist, wenn es ein Problem gibt und der Körper versucht, mit Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, eine Veränderung zu erzwingen. Oder anders formuliert, die Notfallprogramme, die der Körper anknipst, sollen den Körperbesitzer dazu bringen, etwas zu ändern, damit die Stressbelastung geringer wird und damit der Körper dann die Notfallreaktion wieder ausknipsen kann. Psychische Blockaden, also unter anderem die mutistische Kommunikationsblockade, sind eine von vielen möglichen Konsequenzen, die angeknipste körpereigene Notfallsysteme nach sich ziehen. Nach dem Motto, wenn die Überforderung Stress macht, dann wird der Stress dadurch reguliert, dass die stressige Situation unmöglich gemacht wird. Wenn wir die Gesamtbevölkerung anschauen, reagiert bei weitem nicht jeder mit Blockaden. Das ist vermutlich die seltenste Variante. Viel mehr Leute reagieren mit entweder Aggression, dann ist das Programm, wenn ich es mal in eigenen Worten ausdrücke, wenn die Überforderung Stress macht, muss man mit aller Gewalt gegen die Überforderung kämpfen. Oder sie reagieren mit Angst. Dann könnte man sagen, wenn die Gefahr besteht, dass eine künftige Überforderung Stress machen könnte, muss man alles jetzt schon im Blick behalten, was auch nur im Entferntesten zur Überforderung werden könnte. Oder ein weiteres gängiges Stressreaktionsmuster wäre Resignation. Das könnte man zusammenfassen als, wenn ich in Überforderung gerate, übernimmt mein Körper nachher eh die Regie und ich kann nichts mehr machen. Also mache ich von vornherein nichts. In der Hoffnung, dass ich damit weniger Stress habe und handlungsfähig bleibe. Wichtig bei meinen Beispielformulierungen, die ich jetzt gerade gewählt habe für die Stressreaktionen ist, das sagt niemand tatsächlich so. Aber weil unser Gehirn ein Teil unseres Körpers ist und weil das Gehirn sehr auf Stressbotenstoffe reagiert, wird die jeweilige gewohnheitsmäßige Stressreaktion zu einem Teil des unbewussten Denkens, also zu einer festgefassten Überzeugung und damit zur persönlichen Realität. Und auch wenn man selber davon gar nichts mitkriegt, dass man sich und die Welt durch diese Überzeugung so betrachtet, verfestigt sich so ein Muster, wie ich es eben versucht habe, in diesen kleinen Zusammenfassungssätzen zu formulieren. Der Satz, der die Standardstressreaktion von Mutisten beschreibt, ist: Es geht gerade nicht und je mehr ich mich anstrenge, umso weniger geht's. Wenn wir jetzt das, was der Körper damit sagen will, als Idee, als Satz formulieren, wäre es wahrscheinlich sowas wie: Hör auf, dich so sehr anzustrengen, mach's dir leichter, dann wirst du wieder handlungsfähig. Also die mutistische Stressreaktion, es geht nicht und Anstrengung hilft nicht, damit es wieder geht. Und die eigentlich verblüffend logische Botschaft dahinter ist, dann hör auf, dich so sehr anzustrengen. Mach es so einfach, dass die Handlungsfähigkeit wieder da ist. Dieser eigentlich logischen, einfachen und ziemlich klugen Information aus dem körpereigenen Stresssystem läuft aber die Erwartung von anderen Menschen völlig zuwider, dass sich jemand, der gerade nicht sprechen kann, mehr anstrengen soll. Unglücklicherweise macht die konkrete Erfahrung, dass die größte Anstrengung immer wieder zum Misserfolg führt, einen zusätzlichen gedanklichen, erdachten Stress. Man ist überzeugt, dass es beim nächsten Mal wieder genauso oder noch viel schlimmer werden wird. Und es beweist sich ja auch ein ums andere Mal. Und das macht dann auf längere Sicht, während der ganzen Zeit, in der man nicht in der Situation ist, zusätzlichen Dauerstress. Und noch was wird zum Problem auf die Dauer? Im Körper von Mutisten ist eine beträchtliche Menge an Stressbotenstoffen die ganze Zeit. Und daher ist der Körper die ganze Zeit im Daueralarm. Und deswegen braucht es fast keinen äußeren Anlass mehr für die Stressnotfallreaktion. Also das, was für seltene Ausnahmefälle gedacht wäre in unserem Körpersystem, wird zum Dauerzustand. Und nochmal die Schlussfolgerung, weil ich die wirklich wichtig finde. Die Stressnotfallreaktion des Körpers, bei der Stresshormone in uns drin Alarm auslösen, ist dafür gedacht, dass man aufhören soll, sich Stress zu machen. Für Mutismusbetroffene bedeutet das, wenn der Stress einen ausknipst oder, falls man es vorher merkt, wenn es sich anbahnt, dass der Stress einen ausknipsen wird, ist die einzige sinnvolle Aktion, dass man sein Vorhaben so gestaltet, dass man auf jeden Fall handlungsfähig bleiben kann. Wie sich das konkret gestaltet, kann ganz unterschiedlich ausschauen. Aber der entscheidende Punkt ist immer: Mach weniger, mach das, was weniger anstrengend ist im Moment, mach dir weniger Gedanken über etwas, das gerade nicht real ist, mach es dir so leicht wie möglich. Aber es heißt auf lange Sicht nicht, mach gar nichts. Die innere Überzeugung, dass man gar nichts machen kann, macht nämlich auch eine Menge Stress. Find also raus, was sicher machbar ist. Und dann probier damit herum. Experimentiere mit Sicherheit. Wenn bei diesem Rumexperimentieren keine Blockade ausgelöst wird, ist das eine Information aus dem Körper, dass du das richtige Maß gefunden hast. Wenn es doch mal zu einer Blockade kommt, und das kann immer sein, oder wenn es zu einer Blockade zu kommen droht. Ist das eine Information aus dem Körper, dass du dir mehr zumutest, als gerade geht? Dann machst du weniger und kommst wieder zurück in die Handlungsfähigkeit. Stress verhindert tatsächlich, dass es nicht mehr zu Blockaden kommt. Weil bei Menschen mit Mutismus-Vorgeschichte eine Blockade die wahrscheinlichste Reaktion auf zu viel Stress ist. Und das ist das Signal dafür, dass sich die Person zu viel zumutet und es sich leichter machen müsste. Wenn man dann aber über eine längere Zeit hinweg mit Sicherheit und mit Handlungsfähigkeit experimentiert hat, und wenn man dadurch so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Körper und seinem Stresssystem aufgebaut hat, dass einem das innere Stresssignal eine äußere Sicherheit gibt, dann braucht es tatsächlich keine Blockaden mehr. Die Blockaden werden dann einfach mit der Zeit überflüssig. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.